Wir reden Blech!
Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
Und ich bin Justus.
Und habt ihr heute Zeit, mit uns eine Stunde über Jesus zu reden?
Wir wollen uns nämlich Metal und dem Christentum annehmen. Wir haben schon mal ausführlich über das Heidentum geschnackt. Religion ist ein gewaltiger Faktor, ein gewaltiges Thema, was immer wieder im Metal umgeht. Sehr facettenreich und auch vielschichtiger, als man erstmal vielleicht denken würde. Ja, es wird natürlich ein paar Fortschritt über alle möglichen Aspekte und seht es uns nach, dass wir nicht alles angeschnitten bekommen.
Die Idee ist jetzt, dass es eben nicht um Satan und Black Metal die ganze Zeit geht, sondern wirklich mal um Gott, Maria, Jesus, Päpste, Priester, Kirche, Orgel, Musik und das Ganze und wie sich das im Metal niederschlägt. Wir haben hier auch ein sehr passendes Getränk.
Wir trinken Rotwein aus Tonbechern wie so Mönche.
Genau. Ja, eigentlich nur, weil wir keine ordentlichen Rotweingläser hatten und
Es ist das Blut des Herrn vielleicht. Nein, dazu hätte es jemand segnen müssen.
Ja, also Justus macht für diese Folge Method Acting, wie ihr schon gesehen habt.
Ich habe mir auch eine Tonsur geschnitten, das seht ihr nur nicht. Nein.
Vielleicht so eine Gummitonsur, weißt du, so für Fasching.
Ja, wir fangen mal wieder ganz kurz mit Zahlen an, doch, weil nur gefühlte Wahrheiten mögen wir nicht. Wir zapfen ja ganz gern mal einfach die Metal Archives an. Und wenn man da mal so reinschmeißt, Christianity oder Religion, dann kommen da zusammen schon mal so 10.000 Einträge raus. Also Bands, die das als lyrisches Thema überwiegend haben. Satanism sind dann nochmal 5.300, darum soll es jetzt nicht vorrangig gehen.
Das hat jetzt niemanden überrascht.
Nee, und auch wenn es um Einzelsongs geht, hast du eine Schätzung, wie viele Songs es gibt, in denen God enthalten ist?
Ich würde sagen, ziemlich viele, weil es sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, als vermutlich auch im Sinne von For God of Thunder oder so.
Ja, es sind bummelig 19.000. Hm. Natürlich vorbehaltlich, dass manche Songs auf mehreren Alben und Live-Alben und so weiter veröffentlicht wurden, aber das ist schon mal eine ganz schöne Größenordnung.
Ja, interessant finde ich eben auch mit Christ. Da meintest du mal, dass deine Stichprobe war, dass das vor allem irgendwie Kill Christ und Antichrist und ich weiß nicht noch, was alles war.
Ja, genau, das ist schon sehr auffällig. Also ich glaube, das überrascht jetzt auch niemanden von unseren Hörenden, dass die Beschäftigung mit Jesus oder Jesus Christus nicht ausnahmslos positiv ist. Aber wo kommt das eigentlich her? Jetzt mal wirklich ganz naiv gefragt. Wo kommt die erstmal vordergründige Opposition von Metal-Musik zum Christentum her? Hast du dafür Erklärungsansätze?
Naja, das ist eben die Genesis, des Metal an sich, ne? Da, ich meine, da haben 1000 Leute schon drüber geredet und drüber geschrieben und drüber nachgedacht, von Black Sabbath her. Eben düstere Themen, okkulte Themen als Provokation und weil es eben was war, was bisher noch nicht so gemacht wurde, bis vielleicht ein bisschen mal die Beatles, wenn die sehr viel LSD genommen haben.
Ja, und das wird denen auch eher nachgesagt, glaube ich, ne? So mit versteckten Botschaften und so.
Ja, und dem Butcher-Cover und so. Mhm. Ja, gut, aber dass Metal eben schon sehr, sehr früh immer dieses satanisch-okkulte, gegen das Christentum ausgesprochene Provokationslinie hatte, das wissen wir ja alle. Und auch auf verschiedenen Ebenen, einmal ja Satan und Okkult oder eben auch sich einfach das Christentum als Teil der etablierten konservativen Gesellschaft kritisch anzugucken, ne? So eine antigesellschaftliche Außenseiterhaltung zu haben. Mhm. Religion, christliche Religion ist ja eben ja eine der großen Stützen oder war jahrhundertelang eine der großen Stützen des Establishments, würde ich mal sagen, neben Herrschern oder irgendwie Regierungen. Und generell, weiß ich nicht, bürgerlichen Moralvorstellungen.
Hm. Ja, das ist ganz lustig, ne? Während der Punk gegen bürgerliche Moralvorstellungen und Politik und Obrigkeit aufbegehrt hat, hat der Metal sich die transzendenten Themen genommen.
Ja, ja.
Wobei natürlich irgendwie so Rockmusik ist des Teufels. Das ist ja auch mit Beginn der Rockmusik ein uralter Vorwurf sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, ein Stück weit haben frühe RockmusikerInnen das eben halt auch einfach genommen, um zu kokettieren.
Ja, genau.
Ne?
Ich glaube, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber das ist ja auch vor dem Metal Hard Rock und Rock und Proto-Rock-Musiker gab, die das genommen haben. Ist nicht hier auch Arthur Brown und so weiter mit Fire? Ist da nicht auch so ein bisschen Hölle und sowas mit drin?
Hm. I'm the God of Hellfire and I bring you fire.
Ja, genau. Also das ist ja einfach so der logische nächste Schritt gewesen. Und dass das eben im Metal die dunkle Seite drin ist, das ist ja überhaupt nicht überraschend. Was wir jetzt uns irgendwie nochmal angeguckt haben, was interessant ist, ist eben wie viel die christlichen Motive, wo die überall nachschwingen und wie viel die einfach auftauchen. Und das war auch witzig, weil es wurde zu so einem Fass ohne Boden, als wir recherchiert haben, weil wir irgendwann wirklich so gefühlt bei jedem Song und jeder Band und jedem Genre gelandet sind.
Ja.
Aber vielleicht machen wir erstmal einen Schritt zurück oder zur Seite, nämlich zu dieser Frage, ist Metal als Religionskritik nicht auserzählt? Denn das, was wir eben als Beispiele genannt haben, da sind wir irgendwo in den 60ern und 70ern bei den ganz frühen Sachen oder eben bei den 80ern und christlichen Fundamentalisten, die sie Rückwärtsbotschaften in Judas Priest Songs gewittert haben. Aber wir sind heutzutage ja in einer Zeit, in der gibt es Metal-Gottesdienste. Und in unserer Recherche haben wir eben auch so Sachen gefunden wie ein Metal-Mönch, ein Italiener, der sogar irgendwie in den 10er Jahren Musik gemacht hat und ein Schweizer Metal-Pfarrer. Sowas gibt's ja jetzt alles. Das ist ja überhaupt nicht mehr getrennt voneinander.
Genau, und christliche Magazine, die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger interviewen in verschiedenen katholischen Magazinen zu eben genau diesem, meine Güte, so groß sind die Trennungen ja nicht, es gibt durchaus Berührungspunkte. Ja, auserzählt, doch, würde ich sagen, schon ein Stück weit. Vielleicht war es das aber auch von jeher. Und man muss, glaube ich, stark differenzieren, in welchen Gegenden. Wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, dann war, glaube ich, auch in den 80ern mit Religionsfeindlichkeit und so weiter, wo der Punk schon auch durchaus in diese Richtung Mauern eingerissen hat, war jetzt auch vielleicht nicht mehr so das ganz große Provokationspotenzial.
Ich glaube schon, auch in den 90ern noch, dass irgendwie eben Schülern mit umgedrehten Kreuzen in die Schule gegangen sind, da unter irgendwelchen blutigen Bandshirts, dass es da schon noch Ärger gab. Bayern sicherlich noch besonders stark.
Sicherlich in stärker religiös geprägten Gegenden. Aber worauf ich noch hinaus will, es wird ja viel auch meinetwegen der norwegische Black Metal als, oh, eine so protestantisch-christlich verknöcherte Gesellschaft und dagegen hast du mit antichristlichen Botschaften aufbegehren können. Das mag sicherlich zu einem Stück stimmen, aber da ist halt auf keinen Fall, glaube ich, mehr heutzutage super viel Reibungsfläche. Was mich wirklich überrascht hat, wenn man sich mal umguckt, wo gibt es noch dezidiert, sag ich mal, christenfeindliche Bands, und wo ist das Christentum wirklich auch eine dominante Strömung? Mir fällt als erstes jetzt mal Behemoth ein mit Polen.
Ja, ja.
Mit Polen ergibt das komplett Sinn, glaube ich, was ja auch einen ordentlichen konservativen Ruck gemacht hat.
Und in Polen gab es doch vor ein paar Jahren gerade noch ganz viel Ärger für Behemoth.
Ja, ja, und auch so mit konservativen Abtreibungsgesetzen und so weiter. Ne? Also da ist ja schon durchaus eben, wie gesagt, so ein Konservatismus-Rechtsruck dabei. Aber wo ist es nicht erkennbar gibt. Ich habe zumindest keine wirklich prominenten VertreterInnen aus den USA im Kopf. Und das evangelikale Christentum, was auch meiner Einschätzung nach in einigen Gegenden dort immer fundamentaler wird oder fundamentalistischer, das wäre eigentlich eine willkommene Reibungsfläche, dagegen auch zu opponieren oder dagegen zu rebellieren. Und da fällt mir wenig ein.
Ich glaube, dass Metal eben in den USA nicht mehr so eine prägende Subkultur ist.
Das würde ich nicht sagen, wirklich.
Ja, ich glaube nicht mehr so als Subkultur so doll. Und dass sich der Diskurs eben verschoben hat, ja schon in den Nullerjahren. Da war ja auch die ganze, ne, so Columbine und School Shootings und, ne, Killerspiele plus Marilyn Manson und böser Musik. Das war dann eher das und nicht mehr so die, sie wollen nur deine Seele. Und ja, die Konservativen haben sich halt und die fundamentalistischen Christen haben sich einfach andere Sündenböcke gesucht. Ne? Jetzt werden da viel mehr gegen LGBTQ-Menschen gewettert.
Gegen den Islam.
Genau, gegen den Islam, gegen Schwarze, gegen alle eigentlich. Wieder.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein wahrer Kern. Du hast recht, natürlich Subkultur ist es weniger. Es gibt viele Bands, oder einige Bands, die halt wirklich Massenkultur geworden sind und dann auch sehr konformistisch geworden sind. Und das Momentum der Provokation, des Aufbegehrens, das hat Metal, glaube ich, vielfach einfach abgelegt.
Ja.
Oder macht es halt mit denselben Mustern wie früher, dann auch als Gimmick.
Ja, genau, da kommen wir ja nachher noch zu, dass ganz viele dieser Provokationssachen jetzt viel mehr gesellschaftlich akzeptiert sind.
Und es ist professioneller geworden, würde ich auch sagen. Und du überlegst dir dreimal, willst du wirklich einen Shitstorm, wie es heutzutage eben ja heißt, beziehungsweise Backlash, erzeugen und damit dir selber im Weg stehen.
Ja, ne? Aber ich glaube auch, dass du mit Religionskritik nicht mehr so viele Shitstorms provozierst. Da sind das einfach andere Themen, mit denen man jetzt provozieren kann.
Ich weiß nicht, ob nicht Behemoth meinetwegen in irgendwelchen Bible Belt-Gegenden in den USA Schwierigkeiten hätten, an Auftritte zu kommen zum Beispiel.
Die hatten sogar in Polen Schwierigkeiten. Also das, und Polen ist ein EU-Land, ne?
Ja.
Also Provokation, ja, es gibt noch Gegenden auf der Welt, wo Provokation A noch funktioniert und B noch wirklich ernsthafte Konsequenzen hat für Bands. Aber im aufgeklärten oder den nicht mehr so religiös geprägten Gegenden, sagen wir mal, der westlichen Welt, ist das Thema einfach nicht mehr so krass. Und ganz viel ist Metal, also ich finde diese Metal-Gottesdienste und solche Sachen, wird Metal mögen einfach nur zu einer Persönlichkeitsfacette, ne? So wie es eben auch Motorrad-Gottesdienste gibt oder wahrscheinlich auch Pferde-Gottesdienste, ist es halt einfach irgendein Hobby, was man so hat, da gibt es dann halt den passenden Gottesdienst dazu, weil die Kirche, da laufen auch die Mitglieder weg und die versuchen überall Anknüpfungspunkte zu finden, um irgendwie noch Leute zu sich zu holen. Interessant übrigens, es gibt sowohl katholische als auch evangelische Metal-Gottesdienste.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, wie du sagst, ne, Anknüpfungspunkte suchen und finden. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten eben halt dann doch auch angekommen, dass der Widerspruch eben nicht so groß ist oder vielleicht gar nicht mehr existent. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie das teilweise in Artikeln, die ich gelesen habe, gezeichnet wird, auch aus einer christlichen Perspektive. Hey, hier sind irgendwie Menschen aller Couleur und es ist genau so breit gestreut wie in der Gesamtgesellschaft, wenn ein Metal-Festival beschrieben wird. Ich denke schon, dass es in der Tendenz eine größere ablehnende Haltung gegenüber organisierter Religion gibt.
Ja, das glaube ich auch.
Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja. Da brauchen sich auch christliche oder kirchliche Kräfte nicht irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Das ist sicherlich kein leichter Turf. Also innere Mission jetzt auf dem Wacken oder was auch immer, ich glaube, da kriegst du schon auch bestenfalls Gelächter ab.
Nee, also auf dem Wacken laufen dann, glaube ich, eher SeelsorgerInnen rum, die da einfach sinnvolle Arbeit leisten, wo es dann auch nicht darum, um Missionieren geht, sondern darum, Menschen in der Krise zu helfen. So.
Ja gut, was letzten Endes auch ein Stück weit Missionierungsinstrument sein kann.
Ja,
ne?
Du kannst es natürlich auch so haben, dass du einfach, wenn du da eine Krise hast, dass da einfach gar keiner ist.
Ich finde das nicht verkehrt, auf gar keinen Fall. Ich finde das schon gut und richtig, dass man da auch seelische Gesundheit und so weiter ernst nimmt. In der idealen aller Welten würden solche Menschen nicht nur von der Kirche bezahlt werden.
Ja, wenn denn solche Leute bezahlt werden, ne? Also ich bin froh, wenn es irgendeine Institution gibt, die Leute bezahlt dafür. Aber ja, ne, ich glaube, das kann man auch vielleicht noch ein bisschen differenzieren, ne? So SeelsorgerInnen sind, glaube ich, auch auf einfach jeder großen Veranstaltung irgendwo unterwegs. Ne? Ist nicht die Bahnhofsmission, ist doch zum Beispiel auch von der Kirche?
Ich denke ja.
Ja, sonst wird es nicht Bahnhofsmission heißen. Ne?
Seemannsmission.
Seemannsmission, genau. So, das ist ja ein ganz, ganz alter Topos dieser Anlaufstelle, dass Kirchen eben solche Orte auch bieten. Das sind einfach so normale Mechanismen, die es einfach gibt, weil da eine Großveranstaltung ist und viele Leute da sind. Ich finde so Metal-Gottesdienst, das kommt dann ja irgendwie so von der anderen Seite. Da ist das ja wirklich so, dass man so versucht, irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden. Ich glaube, auf dem Metal-Gottesdienst in Wacken hat dann natürlich auch Doro gespielt.
Ja, was ich aber auch so drollig finde, ist, ich meine, dann gibt es eben halt auch Bands wie Powerwolf, die fragen, habt ihr Lust, mit uns eine heilige Heavy-Metal-Messe zu feiern? Und das ist halt komplett ironisch, ne? Mhm. Also da ist ja nun kein Hauch von Ernsthaftigkeit. Das hat auch nichts mit Priestertum aller Gläubigen im protestantischen Sinne zu tun oder so. Das ist ja wirklich einfach nur eine Farce des Ganzen.
Das Bild von Metal als Religion taucht ja immer wieder auf. Ne? Also ich muss jetzt auch an Hard Rock, Hallelujah und Lordi denken, aber eben auch The Metal God oder auch The Gods Made Heavy Metal von Manowar. Ja, da wären von Göttern die Rede. Aber der Rest des Textes, ne, es fängt an mit In the beginning there was silence und die Götter, and they saw that it was good. Da werden ja einfach ganz klassische Schöpfungsgeschichten-Formulierungen benutzt. Und dieses Thema, wer Metal entdeckt, ich glaube, das hatten wir auch schon x-tausend Mal, dass diese Offenbarung, wie sich Metal einem enthüllt und dieses Erweckungserlebnis und dass das auch alles sehr wie so eine religiöse Erfahrung immer wieder gewordet wird, wenn davon die Rede ist.
Du hast in unseren Notizen irgendwo vom Verbot des Metaphysischen im Punk oder so ähnlich geschrieben.
Ja, das ist aus meinem Lieblingsrecherchebuch, diesem Aufsatzband Metal Morphosen von 2020, den ich, glaube ich, auch schon mehrmals in den Shownotes verlinkt habe und jetzt wieder tun werde, in dem es auch ein ganzes Kapitel zum Thema Metal und Religion gibt. Und ich finde, das passt total, weil der Punk sich ja viel, viel mehr mit diesen irdischen Sachen beschäftigt, ne, mit irgendwie Kritik an den Staatsgewalt, am beherrschenden politischen und sozialen Systemen und so total down to earth ist. Und Metal ist schon immer irgendwie transzendent gewesen, ne? Fängt schon gleich an mit Satan, Jesus und Himmel und Hölle und geht immer so auf die großen Gesten und so.
Hängt es vielleicht auch einfach damit zusammen, dass die kunstvollere Art, Musik zu machen, sich dann auch notwendigerweise irgendwo bei abendländischer Musik bedient und auch bei Kulturgütern meinetwegen wie, ich sage jetzt sogar mal ganz stumpf, Kirchentonarten, obwohl, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber Kirchentonarten sind einfach nur Sammelbegriffe für abendländische Tonleitern bis so ins 17. Jahrhundert oder 16. vom Barock. Aber auch daran haben sich Metallica bedient, ohne dass es jetzt dezidiert christlich oder kirchlich aufgeladen wäre.
Ich glaube, das ist auch wieder das, was wir auch schon mal zum Thema Romantik hatten, ne? Das Erhabene, das Transzendente, das, was größer ist als man selbst, was einen überwältigt.
Ja.
Ne? Punk kann auch irgendwie eine Schrammelgitarre sein und irgendjemand, der schlecht singt. Metal möchte halt immer gleich mit Pomp und Tätereté auffahren und einem irgendwie mit einer Soundwand überfahren, so wie eine gotische Kathedrale mit Stained Glass Fenstern und riesigen Kreuzgewölben und so.
Würde jetzt für Thrash und Black Metal vielleicht nicht unbedingt hinhauen, ne?
Aber für viele Black Metal-Richtungen auch. Ja, das Bild ist jetzt auch nicht perfekt, aber ich finde, so ein bisschen passt das eben zu dieser krassen, großen ästhetischen Geste, ne, die dann halt eben, und das Konzert als Messe, wo eben auch versucht wird, Musik irgendwie zu überwältigen und irgendwie in so einen großen Zustand zu kommen. Ich finde das jetzt nicht crazy so als Vergleich.
Nein, crazy auf gar keinen Fall. Ich sehe das auch so. Und ich meine, welche Pop-Musikrichtungen sozusagen fallen dir noch ein, wo man mal gregorianische Gesänge oder Orgelmusik einbaut? Also ja, ich habe auch noch an Enomine aus den 90ern gedacht.
Oder Vangelis.
Vangelis, genau, ja.
Doch, da gibt es so ein paar Sachen, die in diese Richtung auch gehen oder auch viel so aus diesem
New Age,
Folk, Keyboard, Musik, ja.
Ja, aber trotzdem, ne, ich meine, nicht, dass es jetzt bei jeder Band ständig und überall vorkommt, aber es ist ja überhaupt kein Überraschungsmoment, wenn es ein Intro mit gregorianischen Gesängen gibt, ne? Das haben wir auch bei Blind Guardian, das haben wir bei Moon Sorrow und die Orgel. Yeah. Als Begleitinstrument auch, fällt mir auch bei Gravedigger was ein. Da hat es jetzt keinen dezidiert kirchlichen oder christlichen Hintergrund oder so. Es ist ja auch so ein Horrorfilm-Instrument, so zumindest in der Vorstellung vieler Menschen, ne?
Ja, auch Manowar, ne? Crown and the Ring.
Ja.
Da hast du auch wieder dieses Institutionalisierende. Es ist jetzt erhaben, es ist langsam, es gibt eine Orgel. Das bedeutet, es ist irgendwie so sakral und mächtig.
Gravitas, ne?
Ja, genau, ja. Gravitas, das ist ein gutes Wort, ja.
Ja.
Und das hast du bei Manowar, das ist ja noch auf so eine campy Art und Weise ernst gemeint. Und bei Powerwolf hast du es dann halt auf Speed und dass es halt nur noch grotesk ist. So.
Mhm.
Ja. Demoborgia haben auch Orgeln in irgendwelchen Intros und so und ich finde auch gerade, dass die Orgel nur noch so im Hintergrund nur noch so ein Hintergrunddröhnen liefert, während davor dann die Gitarren rasen. Das hat man ja richtig, richtig oft.
Mhm. Von Dimmu Borgir fällt mir jetzt auch nochmal das Album von, ich glaube, 2007 ein, In Sorte Diaboli, wo ja auch eine ganz, ganz dezidierte Beschäftigung aus einer antichristlichen Perspektive auf so eine Mittelalter-Story bla 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 kommt. Und da ist ja auch viel sakraler Bombast noch mit drin und das ist echt eigentlich jedes Dimmu Borgir-Album.
ja, da sind wir ja auch wieder beim, ne, wenn man irgendwie so ein Satans-Thema macht, dann knallt man halt Orgeln und Kirchenelemente drauf, damit man wieder so provokativ sein kann. Das ist auch hier The Omen, ne? Also nicht die 80er-Jahre-Band, sondern der Film aus den, ist auch aus den 60ern oder so, der hat auch so schon diese Chöre und so auf dem Soundtrack und da geht es ja auch um den wiedergeborenen Antichristen und da ist auch diese Juxtaposition, ich glaube, das ist kein deutsches Wort, von sakraler Musik und so sakraler Atmosphäre und Chören mit satanischen Themen.
Ja, ein prominenteres, neueres Beispiel so aus dem extremen Bereich ist natürlich nochmal Batjushka, beziehungsweise jetzt auch Namensstreitigkeiten, dies, das, Patriarch gibt es dann noch, die beiden Ex-Band-Kollegen, die sich bis aufs Blut zerstritten haben und jetzt inzwischen tatsächlich zwei namentlich getrennte Projekte fortführen, die aber, glaube ich, das Gleiche machen wollen, halt mit orthodoxer Ästhetik und auch so Männerchören und sakralen Gewändern und so weiter.
Ja.
Auch aus Polen, da kriegst du vielleicht auch nochmal einen anderen Twist rein. Es ist nämlich auch eigentlich ganz interessant, was für ein Christentum stellt man sich denn im Metal vor, wenn man dagegen opponiert?
ganz viel Katholisches. Aber das ist ja auch schon so eine Trope, die hast du auch in Hollywood und in anglophoner Popkultur. Dieses Christentum ist immer katholisch. Das liegt daran, was, wenn in Amerika Popkultur hergestellt wird, dass sie halt ihre Fundi-Protestanten nicht erzürnen wollen. Und deswegen haben sie immer so ein irisch-katholisches Christentum, mit dem man lustig was machen kann, ohne dass da demnächst wieder der Bible Belt vor der Tür steht mit Mistgabeln und Fackeln. Mhm. Oder dass der Bible Belt die Sachen halt nicht kauft und nicht guckt.
Ja.
So, das hast du auch immer noch hier, Midnight Mass, diese Netflix-Serie mit dem Vampirpfarrer und so weiter. Das ist auch noch randomly Catholic.
Der blutige Pfad Gottes, ne?
Ja,
das sind auch genau. Irisch-katholische ja. Leute.
Und sogar in dieser Netflix-Serie, die jetzt schon wieder gecancelt wurde, Chaos, wo es um griechische Götter in der Moderne gibt oder in so einer moderne Welt mit griechischen Göttern, dann kommt ein Tempel, der, ich glaube, Hera oder so vor, der mal aussieht wie eine christliche Kirche so ein bisschen und der dann auch mit Beichtstuhl und solchen Elementen spielt, die dann halt auch, obwohl es hier um eine irgendwie moderne, postmoderne Interpretation von griechischer Religion geht, wird das trotzdem vor so eine katholische Kulisse gespannt. Es ist echt einfach total absurd.
Ja, ja, ich finde es ohnehin lustig. Ich meine, viel kommt ja Metal einfach auch aus protestantisch geprägten Gegenden. Mhm. Aber wie du sagst, so die katholische Ästhetik ist viel attraktiver, um sich daran zu reiben. Ne? Ja,
weil die auch viel mehr Bilder hat. Da kannst du auch viel mehr mitmachen. Da gibt es einfach mehr, da passiert mehr.
Ich versuche mir auch gerade einfach mal vorzustellen, wie man gegen so eine backsteingotische, norddeutsche Kirche pinkelt oder, ach nein, also nicht pinkeln, aber dagegen zu rebellieren, wie du sagst, ne, viel weniger Bilder und das Überbordende, das ist halt eher im Katholizismus, ja. Auch die Gewänder sind ein bisschen ja. Interessanter, wobei ich meine, so ein schwarzes, protestantisches Pastorengewand mit weißer Halskrause würde sich auch mal eigentlich für ein Bühnenoutfit, um das Ganze ad absurdum zu führen,
eignen. Aber dann nur so richtig diese großen Wagenradkrägen, ne, wie sie so im Michel oder so weiter noch getragen werden, nicht diese zwei kleinen Streifen Klopapier.
Ja, Ratsherrnbesen, ne?
Ja. Also, ja. Ja, ja, so protestantische Kirchen, die immer so ein bisschen nach kalten Steinen riechen und ja. Ja, ich habe hier übrigens noch in unseren Notizen, mein Lieblingsstichwort ist ja Nonnenpornos, was ja, finde ich, alles sagt. Ich meine, das ist ja quasi die katholische Ästhetik und Provokation ins Extrem getrieben.
Ja, genau, das fängt ja auch schon bei irgendwelchen Sexploitation-Filmen wahrscheinlich an, ne?
Weiß ich nicht, das ist nicht so mein Spezialgebiet.
Nee, aber das ist ja, glaube ich, auch schon eine Sache, die in den 70ern irgendwie auch mal ausgeschlachtet wurde, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil am Ende werden sie wahrscheinlich auch noch alle mal zerhackt und keine Ahnung was. Dass das natürlich irgendwie die Nonne als personifizierte Unschuld und Reinheit völlig pervertiert wird, das ist ja einfach so ein billiger Trick quasi, um zu provozieren.
Es gibt auch irgendwelche Animes und auch so ein komisches Halb-Anime, halb-amerikanisches Comic mit so Kampfnonnen.
Aha.
Irgendwie sowas der Jahrtausendwendezeit. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt.
Warum heißt bei D&D, wenn man einen Monk spielt, eigentlich denn nicht Nun, wenn man ihn weiblich spielt?
Heißt das dann auch Monk?
Ich denke ja.
Sexismus.
Ja, anyway.
Ja.
Nonnenpornos. Ja, Jesus is a Cunt, das T-Shirt von Cradle of Filth, das hat ja auch eine masturbierende Nonne, glaube ich, vorne drauf. Und mit diesem T-Shirt ist ganz drollig. Da haben wir nämlich noch entdeckt, dass es vor gar nicht so langer Zeit, vor 5 Jahren oder so, einen Skandal gab, weil eine Rapperin damit aufgetreten ist.
Iggy Azalea.
Ja, und die hat dafür auch was abbekommen. Ich meine, natürlich ist der Spruch auch ein bisschen drollig so, aber masturbierende Nonnen oder vergewaltigte Nonnen und so weiter.
Dann besser masturbierende Nonnen, die haben wenigstens Spaß.
Ja, das stimmt. Aber dann muss ich auch an Belfegor denken, von denen ich selbst mal ein T-Shirt besaß, weil ich halt auch 16 Jahre und edgy war.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, dass du dann zu deiner Mutter in die Küche gekommen bist und die nichts dazu gesagt hat.
War sehr enttäuschend, ja.
Ja. Ja, du hast hier noch aufgeschrieben, Funeral Fuck?
Funeral Fuck, genau, Hamburg, Digga, eine Doom-Metal-Band und das möchte ich auch nochmal gleich darauf gerne zurückkommen, die jetzt auch tatsächlich mal in jüngerer Zeit auch ein bisschen gut Auftrieb bekommen haben, haben einen absurd langen Wikipedia-Artikel für eine Band deren Größe, also lieber Tunker, wir kennen uns, falls du das hörst, ich habe euch gern, aber der Artikel ist echt, naja.
Die haben sie selbst geschrieben, oder?
Vielleicht. Nee, die machen nämlich halt auch, eigentlich haben sie ursprünglich mal mit Sadomaso-Geschichten angefangen und dann sind es jetzt Sadomaso-Mönche, die...
Mönche? Nicht
nur? Ja, oder Priester, die auf jeden Fall sexualisierten, religiösen Doom-Metal spielen, wie auch immer.
Auch ein Image. Haben die das auch als Bühnenkostüme?
Ja, schon. Gesehen live habe ich sie leider noch nicht. Sollten wir mal nachholen. Genau, das leitet mich zumindest auch einmal weiter noch zu dem Ding. Doom Metal hat ja auch so eine ganz spezielle, interessante Verbindung mit christlicher Ästhetik, finde ich.
Ja, das fängt ja schon an mit Trouble in den 80ern, die ja wirklich eine christliche Band waren, mit christlichen Texten.
Ich finde, das fängt mit Black Sabbath an.
Ja, mit Black Sabbath mit ihren Kreuzen. Auch natürlich Candlemass, auch als ganz große 80er-Jahre-Doom-Metal-Band. Der Sänger ist ja auch im Mönchskostüm aufgetreten, auch mit diesem Messiah Markolin, also als im Namen das auch schon so drin.
Hm. Warum funktioniert das beim Doom-Metal schon frühzeitig ironisch? Denn ernst gemeint haben werden es die wenigsten.
Ja, aber es ist ja schon sehr ernste, pathosgeladene Musik. Und ich glaube, weil das einfach nochmal vielleicht eine neue Idee einfach war. Und wie gesagt, bei Trouble ist es schon ernst gemeint. Mhm. So. Wir haben ja auch gar nicht das Thema White Metal bisher so drin gehabt.
White Metal ist...
Oder christlichen Metal.
Ja.
Ich fand das ganz witzig, weil wir so in der Recherche hat so angefangen. Wir hatten erstmal natürlich Stryper so im Kopf. Ja, eher so als was, was man nicht so richtig ernst nimmt. Und dann waren wir irgendwie bei so ganz obskuren Sachen, bis uns dann irgendwann aufgefallen ist, es gibt eigentlich doch auch einige so an größeren Sachen, die man schon so irgendwie kennt, die eben auch christliche Bands sind. Siehe Trouble, siehe New Metal Band POD, da wusste ich das gar nicht.
Da wusste ich es schon. Man muss aber auch natürlich auch unterscheiden, ist das jetzt eine Band mit dezidiert christlicher Botschaft, wenn sie auch nur gelegentlich eingestreut wird, oder sind das einfach überzeugte Christen, die aber einfach Musik machen und lassen ihre Religion da gar nicht einfließen.
Ich glaube, so eine Mischung oder beziehungsweise überzeugte Christen, die es ab und zu in ihren Texten einfließen lassen, aber jetzt nicht die ganze Zeit.
Mm.
Und dann gibt es ja noch diese verschiedenen Extrem-Metal-Bands.
Mortification.
Ja, genau, aus Australien. Dann auch noch eine Ablegerband.
Horde.
Genau,
ja.
Von einem, wo man irgendwie auch erst dachte, das wäre in Skandinavien.
Ja,
so.
Weil das auch ein Album oder ein Demo war, was einen nordischen Titel hatte. Hellig Üsvart, also heiliges Unschwarz oder sowas.
Ja, irgendwie auch als Unblack Metal irgendwie bezeichnet, ne?
Ja, aber das war, glaube ich, auch nur eine relativ überschaubare Phase, denn ehrlicherweise mit den frohen Botschaften des Christentums geht diese Art von Musik nun nicht so gut einher, ne?
Na, wenn also, jemand kreischt, verstehst du es eh nicht. Ist
ja
egal, er kann auch seine Einkaufsliste singen.
Oder es ist vielleicht auch gerade der Schmerz des Gekreuzigtwerdens.
Genau,
ja.
Das auch.
Leiden tun Christen auch ganz gerne mal.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und denk mal an so den Isenheimer Altarretabel von Grünewald.
Ach ja, natürlich.
Wieso?
Nee, sehe ich nicht vor mir gerade.
Doch, siehst du vor dir. Denk an den schlimmsten, grünstichigsten, gekreuzigsten Jesus, den du dir vorstellen kannst. Das ist der Isenheimer Altarretabel.
Martina, du bist Kunsthistorikerin.
Wir tun das in die Shownotes.
Ja,
auf jeden
bitte.
Fall gibt es wirklich viele mittelalterliche und da spätmittelalterliche, richtig, richtig doll leidende Jesusse, Jesi, die finde ich schon ziemlich
Jesoi.
Black Metal sind.
Sebastian ist auch so ein guter, ne? Mit Pfeilen durchbohrt und leicht homoerotisch.
Ja, aber das ist jetzt nicht so Black Metal. Das ist ja auch meistens so, also beim heiligen Sebastian, das ist ja ein Heiliger, der ein Martyrium durchlitten hat, wo er eben als menschliche Zielscheibe diente und von Pfeilen durchbohrt wurde. Daran ist er übrigens nicht gestorben. Er hat das überlebt, wurde irgendwie von der römischen, weiß ich nicht, Patriziertochter gerettet, die er dann bekehrte. Er starb dann später, als er in die Cloaca Maxima geschmissen wurde.
Unangenehm. Ja.
Naja, auf jeden Fall diese Darstellung vom Sebastian, von den Pfeilen durchbohrt, der dann an so einen Baum oder an so eine Säule gebunden ist. Das fing mittelalterlich noch relativ matter-of-factly an. Irgendwie, ja, er hat Pfeile drin, blutet, guckt unglücklich und wurde dann in der Renaissance immer sexualisierter, dass er dann immer weniger Pfeile hatte, auch immer weniger Blut, aber das Gesicht vielleicht auch nicht mehr so schmerzverzerrt, sondern halt eher wieder in der BDSM-Richtung vielleicht höchstens. Und man das einfach als Ausrede benutzte, möglichst irgendwie einen sexy jungen Mann zu malen und ein bisschen Religion als Ausrede hatte dafür.
Okay, vielen Dank für diesen Exkurs.
Was?
Ich weiß, ich habe den heiligen Sebastian selber aufgemacht oder reingeholt, angepiekt.
Ja.
Nee. Würdest du dir ein Konzeptalbum über die Lieblingsheiligen von Band XY anhören?
Ich glaube ja. Du meinst ein Konzeptalbum über die 14 Nothelfer oder so?
Zum Beispiel.
Ich bin mir sicher, dass es das gibt. Es gibt auch, oh Gott, das ist jetzt sehr random, aber in der Recherche haben wir auch rausgefunden, es gibt auch ein Konzeptalbum von einer amerikanischen Black-Folk-Metal-Band über Martin Luther.
Ja.
Heißt Feste Burg.
Ja. Über Luther fällt mir sonst nur Nail Their Tongues von Primordial ein.
Ja, ich finde es beunruhigend, dass es schon zweimal Metal über Luther gibt.
Ja, das ist auch nicht das Einzige. Irgendwo anders ist mir das auch schon mal begegnet, ja.
Widerlegt aber unsere These, haha, Thesen, von vorhin, dass man keinen protestantischen Kirchenmetal machen kann.
Wir haben nicht gesagt keinen, aber es ist schon schwerpunktmäßig auf den Katholizismus. Und wie auch immer, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Wir sind schon bei einer halben Stunde.
Wir sind ein bisschen abgeschweift, genau.
Powerwolf.
Powerwolf, ja. Ist, finde ich, tatsächlich auch mit eine der interessantesten, weil auch inzwischen ja größten Bands, die auf diese ganz ambivalente Ästhetik mit super viel Ironie und doch viel Liebe irgendwie doch für Liturgie sozusagen eine Show abfeiern. Und ich finde, Ghost gehen da noch mal expliziter, aber auch eine ganz ähnliche Kerbe. Das ist ja auch so viel Camp dabei. Ja. Warum ist das doch noch attraktiv, obwohl es inhaltlich eigentlich auserzählt scheint, irgendwie, haha, guck mal, das Christentum?
Weil das Provokation für Babys ist. Also das ist einfach nur provokativ zu sein, ohne provokativ zu sein.
Aber Ghost, als wir die zum ersten Mal gesehen haben, vor 8 Jahren oder so, oder vor 9, da hat es uns auch schon noch umgehauen, ne?
Da war das auch noch, finde ich, mehr aus dem Spirit des Doom Metal erwachsen. Fand, ne? Also als sie da mit ihren liturgischen Gewändern und Papa Emeritus im Nebel mit der Papstmütze so auf die Bühne kam, das war ja noch ernster, weniger total campy gemeint und das sollte auch schon noch so einen Schauder-Effekt haben, finde ich, so kam das rüber.
Und es nutzt sich natürlich ab, genau, bei solchen Gimmick-Bands, ja.
Und dann wurde die Campiness immer weiter hochgedreht, weil du das halt auch nicht ewig lange machen kannst und je größer die Bühne ist, desto weniger gut funktioniert es dann irgendwann. Dann wurde die Musik poppiger und es wurde immer mehr zu so einem Schmunzelprovokation. Und bei Powerwolf war dieser Schmunzelfaktor von vornherein drin. Hm. Und du kannst dich damit so ein bisschen wohlig Mainstream-subversiv fühlen, weil, oh, haha, die machen Witze über Religion, ohne dass du wirklich provozierst, wenn du das hörst und ein T-Shirt davon anhast, weil es halt alles immer diesen LOL-Faktor hast.
Ja, also mich würde echt nochmal interessieren, wenn eine Band jetzt wirklich mit ähnlich zugänglicher Musik, aber bis zuletzt das so ausspielt, dass man nicht weiß, ob sie das ernst meinen. Denn bei Ghost und bei Powerwolf ist es dann schon völlig klar, also bei Powerwolf schon auch wegen der Texte, bei Ghost dann, wenn ein umgedrehtes Kreuz auf der Tiara ist, ja meine Güte, dann ist es auch, lässt es ja auch keinen Zweifel. Aber wenn du wirklich so tust, als ob das jetzt eine Heavy-Metal-Messe wäre oder es ernsthaft so machst, wie das dann ankäme oder ob das nicht dann doch auch, ach ja meine Güte, Christentum kennen wir alle ja von zu Hause aus dem Konfirmandenunterricht, aus dem Firmungsunterricht oder wie auch immer.
Wir haben Christentum zu Hause.
Ja, vielleicht ist es einfach auch deswegen unattraktiv. In Deutschland gehören zumindest ja noch die Bevölkerungsmehrheit einer christlichen Konfession an. Das ist einfach Massenkultur. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, dann machst du vielleicht sogar eher noch den CSU-Parteitag als Metal-Konzert.
Weiß ich nicht, wahrscheinlich spielt demnächst eine Metal-Band auf dem CSU-Parteitag.
Wer denn?
Weiß ich nicht, möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten.
Nee, bitte nicht.
Ja, ich bin mir sicher, dass Markus Söder auch mal mit AC/DC aufgetreten ist oder sowas.
Ja, das würde zu ihm passen. Wir sind schon wieder so abgeschweift.
Ja, ich wollte nochmal zu Powerwolf sagen. Da wird ja auch immer wieder, da sind wir ja auch schon wieder bei den Nonnenpornos, Sex mit Religion so kombiniert, ne? Hier Kyrie Klitorum auf dem neuen Album. Wakely sex positive und empowering, habe ich mir hier als Notiz dazu geschrieben.
Okay.
Das ist halt irgendwie, naja.
Wir haben auch weibliche Fans, ne? Die müssen auch was dafür tun.
Vielleicht die Quote jetzt oder so. Genau, und dann Sacrament of Sin, Thunder Priest. Ja, dieses Thema, jetzt sind wir hier schon wieder beim historischen Exkurs, sexy Katholizismus und Medievalismus ist überhaupt nicht neu. Das gab es schon vor 200 Jahren bei den ersten Gothic Novels, die ja so in dem späten 18. Jahrhundert in England aufkamen, im protestantischen England, hat man sich, ich wollte gerade sagen, einen runtergeholt, also vielleicht eher metaphorisch, auf Geschichten, die in irgendwelchen italienischen Alpenschlössern spielten, die möglichst katholisch gruselig sind, wo dann auch die stereotype Frau im Nachthemd mit einem Kerzenleuchter durch die Gegend läuft und irgendwelche Geister und katholischen Ritter irgendwie rumliefen und gruselig waren. Also das eine der berühmtesten frühen Gothic Novels heißt auch The Monk. Von einem Autoren, der heißt Matthew Lewis, ist aber nur als Monk Lewis bekannt. Also fast wie der Sänger von Candlemass, weil dieser Roman halt einfach so der krasse Durchbruch war. Dann auch The Castle of Otranto von Horace Walpole, das ist auch sehr bekannt. Und so ein bisschen reihen sich dann halt auch noch ganz viele spätere Sachen da ein. Also auch was Lord Byron, wenn der sich über die Alpen gefreut hat und sowas. Also, dass man das einfach cool fand und gruselig fand, weil es einfach anders war. Weit weg, zeitlich und örtlich und religiös. Und du hast vorhin ja auch schon dieses Thema Exotik, glaube ich, einmal so genannt, ne? Das passt da auch rein. Das ist Die andere Linie, neben diesem Hollywood, wir wollen die protestantische Kirche nicht kritisieren, weil die sind wir ja selber, dass man aufpasst und deswegen ist Christentum immer katholisch. Und hier haben wir noch die Sache, ja, aber katholisch ist auch irgendwie anders und deswegen ist es auch spannend und gruselig und irgendwie sexy.
Das hat auch sicherlich was mit diesen High-Church-Low-Church-Diskursen zu tun, ne?
Ja, da sind wir jetzt tief im 19. Jahrhundert und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu weit weg für uns.
Jedenfalls
Podcast.
Die Sehnsucht eben nach Pomp.
Ja,
glaube ich,
ja.
Damit kann man es zusammenfassen.
Nach Weihrauch und Orgel und bunten, bestickten Gewändern und Abendmahl mit Wein und wirklich dem Fleisch Gottes, das klingt irgendwie falsch, dem Blut Christi.
Dem Leib Christi und dem Blut Christi, ja.
Genau. Da sind wir dann auch schon wieder bei der Heavy-Metal-Messe und dem, was wir am Anfang hatten, ne, mit dieser Sehnsucht nach dem Erhabenen, den Transzendenten, dem Bombast und Pomp.
Ja.
Und ich hatte hier nämlich noch so ein Zitat, das habe ich vorhin vergessen vorzulesen, auch wieder hier aus dem Buch, was ich vorhin erwähnt habe, von dem Herrn Scheller. Metal soll überwältigen und faszinieren. Er soll wie ein zürnender Gott mit ungeheurer Energie über das Publikum kommen.
Hihi, komm.
Powerwolf, komm auch gern.
Ja. Ja, natürlich, das haben wir vorhin schon festgestellt. Die Sehnsucht nach Ersatzreligion, die wir auch im Fußballstadion jedes Wochenende erleben, die wir auf Massenevents wie Konzerten erleben. Man möchte auch mitsingen, man möchte Teil einer Gemeinschaft sein und deswegen ist eine Subkultur, eine Metal-Kultur und eine Musikkultur auch so attraktiv. Das ist nur noch nicht zwingend die Verbindung dazu, sich christlicher Themen anzunehmen. Und so viele Bands machen das eben halt auch mal nicht, ne?
Also erstmal im Fußballstadion habe ich noch keine Kirchenorgel gehört.
Aber Hell's Bells.
Ja, ja. Genau, aber zu den Themen, ich habe hier auch noch eine ganze Liste von Bibelthemen in Metal-Songs, ne, vom Alten und Neuen Testament. Es ist einfach so viel da, alleine deswegen natürlich, weil es die ältesten Geschichten sind, die unsere Kultur teilweise kennt.
Aber ich glaube trotzdem, dass es eine ganze Menge Bands eben halt auch gibt, die sagen, ey, komm, diese Geschichten kennt jeder irgendwie und natürlich findest du auch, wenn du das Alte Testament durchwälzt, nochmal irgendwelche Geschichten, die heutzutage im U-Boot-Christentum nicht so verbreitet sind oder in irgendwelchen Apokryphen oder von irgendwelchen frühen Märtyrern oder was auch immer. Da gibt es natürlich noch eine Menge nicht so bekannter Stories. Aber deswegen glaube ich, wenn du die Sehnsucht nach okkulten, metaphysischen, Transzendenten und so weiter hast, dann hast du vielleicht auch eher Bock, irgendwas zu erzählen, was meinetwegen Horrorliteratur ist, die obskur ist, ja, oder die längst vergessenen Mythen sozusagen vergangener Kulturen rauszuholen oder sowas, um damit ja was anderes zu erzählen als das, was seit Jahrhunderten in der Massenkultur durchgewälzt wurde.
Aber für mich ist das genau das, was Metal nicht macht, was du gerade sagst, dass das Christentum Metal genauso durchzieht wie alle anderen Bereiche der westlichen Welt, weil es einfach, man erst sieht, wie sich alle Bands da doch wieder dran abarbeiten, weil man ja auch teilweise gar nicht merkt, wie viele Redewendungen, wie viele Bilder, die man so einfach in seinem Kopf hat, kommen aus der Bibel. Auch jetzt nicht wegen Glauben, sondern einfach, weil eigentlich seit 3000 Jahren oder 4000 Jahren diese Stoffe einfach in unserem Kulturkreis zirkulieren.
Ja, natürlich. Also auch jegliche Versuche jetzt von irgendwelchen norwegischen Black-Metal-Halbnazis sich komplett zu entchristianisieren und sämtliche christlichen Einflüsse aus allem rauszutilgen, das ist zum Scheitern verurteilt, völlig klar.
Ja. Unsere Redewendungen kommen aus der Bibel, von Faust oder Shakespeare.
Ja.
So.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Ja, genau. Wenn man sich hier zum Beispiel mal jetzt hier unseren Ritt durch biblische Topheu anguckt, ich will da jetzt auch gar nicht so negativ reingehen. Wir können ja mal ganz vorne anfangen mit der Schöpfungsgeschichte. Alleine, das ist jetzt ein bisschen apokryph, aber Lilith, apokryphe erste Frau Adams, gibt es, weiß ich nicht, mehr Metal-Alben zu auf jeden Fall, als ich zählen kann.
Als zu Adam wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Also hier von Cradle of Filth gibt es ein Konzeptalbum über Lilith von Danzig. Von Virgin Steel, da sind wir jetzt auch musikalisch in sehr verschiedenen Genres unterwegs. Stichwort Eden hattest du, glaube ich, aus den Metal Archives auch, dass das als Songthema 1400 Mal vorkommt.
Mhm.
Und dann eben Manowar, In the Beginning There Was Silence, so, ne, mit diesem Schöpfungsgeschichte einfach nur als Zitat oder als Anspielung gibt es einfach noch viel, viel öfter.
Ja, Genesis oder Genesis sind natürlich auch über 1000 Songs, die das enthalten. Natürlich fasziniert das auch heutzutage noch Bands, aber ich glaube eben, dass du schon eher auf der Suche bist, mindestens nach einem Aspekt, der noch nicht so auserzählt ist.
Ja, oder dass man es einfach macht, weil man irgendwie ein cooles Bild braucht. Ich habe hier auch Random Altes Testament, heißt meine Sektion, Exodus als Bandname. Mhm. Creeping Death, ne, die Metallica über den Todesengel, den Destroying Angel, gibt es auch übrigens von Exodus noch einen Song. Wenn man dann googelt Exodus, Angel of Death, wird es ganz schön schwierig, weil die Geschichte mit dem Engel, der die Ägypter heimsucht, ist im biblischen Buch Exodus.
Ach, ja.
Deswegen, ja, kein gutes SEO.
Ja.
Dann Halloween, Walls of Jericho. Dann Bands wie Behemoth oder Leviathan. Das sind auch biblische Monstren. Jerusalem als Songthema zigmal, alleine auch, weil es sich so gut singt. Ich habe hier Beispiele Edguy und Black Sabbath mit Tony Martin. Babylon, schon bei Rainbow, Gates of Babylon. Da übrigens auch interessant mit so einem Orient-Rhythmus und so exotisierend und City of Heavenly Sin.
Ja, der Zugang zu Babylon im Metal- und Rockmusik ist irgendwie auch nochmal ganz eigenartig, ne? Ich meine, eigentlich Babylon, der Ort des Exils des Volkes Israel, quasi in Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft, ja.
Das ist ja auch dieses By the Rivers of Babylon, ja. Das Thema, ne? Die Rivers sind ja Euphrat und Tigris, zwei Stromland, auch zwei Flüsse, ja, logisch.
Aber andererseits ist Babylon natürlich auch der Turmbau zu Babel im vorherigen Zusammenhang, ne?
Bei meiner Kurzrecherche habe ich den Metal nicht so sehr gefunden.
Aber Tower of Babel gibt es garantiert auch. Babels Tower, Primordial, fällt mir dazu noch ein.
Ja, dann auch irgendwie so eine seltsame Vorstellung von Babylon eher als verlorenes Utopia. Das hat man jetzt so bei Edguy, Back Where I Belong, Raising Towers of Babylon. Dann auch bei Stratovarius, wusste ich auch gar nicht, dass es da einen Babylon-Song gibt. Da geht es auch mal irgendwie so ein Lost Home.
Ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Das ist wirklich, wirklich viel. Auch, ist übrigens auch ein Wort, was sich natürlich gut singt und was eine musikalische Tradition hat.
Ist vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen vielleicht auch aus der Lutherbibel? Nee, egal.
Und er kam vom Hölzchen aufs Stöckchen und sah, dass es gut war. Vielleicht auch ein Gleichnis, so eins von denen, wenn Jesus in sehr so waldorfpädagogischer Mut war.
Ja.
Ja, eher soll ein Hölzchen aufs Stöckchen kommen, als dass ein Kamel ins Himmelreich.
Ich glaube, du solltest eine neue Bibelübersetzung schreiben. Wir sind schon wieder abgeschweift. Warum macht uns Christentum so albern? Oder ist es der Wein? Wer weiß es?
Ja.
Vielleicht ist es das Blut Christi.
Ja, ich habe hier noch Jesus. Also nicht jetzt hier neben mir, sondern auf dem Google Doc.
Was?
Jesus ist überall, auch im Google Doc.
Ja.
Als Thema.
Jesus saves!
Ja.
Ja. Savatage.
Ja, aber da ist es ja auch ein bisschen komplexer, dass DT Jesus ja auch ein Charakter aus dem Album Streets.
Ja, aber den sucht man sich nicht ganz zufällig als Namen aus, ne?
Genau. Ja. Ich liebe, dass hier noch steht in meinem Doc, alle möglichen Songs mit Christ sind anti.
Ja, das ist wirklich auffällig, wenn man wirklich nur das mal in die Suchmaske der Metal Archives schmeißt und drüber scrollt, was gibt's da an Titeln. Und das ist dann irgendwie Burning Christ, Rotten Christ, also nicht nur Rotten Christ, die Band. Übrigens auch nochmal interessant, ist auch noch eine zeitgenössische Band, die sich durchaus öfter noch am Christentum abarbeitet. Yeah. Vielleicht, weil es in Griechenland noch ein größeres Thema ist. Aber auf jeden Fall Songtitel mit Jesus oder mit Christ eher sehr anti.
Ist aber auch logisch. Weil Jesus ist vielleicht so, wenn du mit Vornamen nennst, bist du auf einer besseren Beziehung, als wenn du ihn nur noch mit Nachnamen nennst und deswegen anti bist. Außerdem kommt natürlich wahrscheinlich das Wort Antichrist, wird wahrscheinlich auch mitgezählt.
Ja, aber es gibt auch Jesus Hitler oder so, war das Carnivore, Jesus Hitler und vielleicht auch alle möglichen anderen Bands, ja.
Ja.
Du hast hier ein Listicle, 10 Songs that worship the sex-crazed demon Mother Lilith.
Ja, das ist von Loudwire. Ich fand das so schön, den Titel, deswegen wollte ich das dann noch
kommt natürlich in die Shownotes.
Ja, genau. Ja, dann zu Jesus habe ich noch dieses, dass er ganz, ganz oft natürlich dieses bildlich-metaphorische drin ist, ne? Stichwort Man of Sorrows gibt es, glaube ich, mindestens 5 Songs dazu. Das ist der Schmerzensmann am Kreuz. Lamb of God. Jesus als Lamm Gottes. Schmerzensmann fände ich übrigens auch einen ziemlich guten Namen für eine deutsche Black-Metal-Band.
Ja, oder Neue Deutsche Härte.
Oh nee, dann finde ich es doof.
Aber du findest Neudeutsche Härte einfach auch per se doof und Black Metal okay.
Ja, aber ich fände halt Schmerzensmann als Black Metal Band, die auch so eine spätgotische Pestatmosphäre hat, fände ich richtig cool.
Ja.
Schmerzensmann als eine Neue Deutsche Härte Band, die sich an Männerigkeit abarbeitet, fände ich ganz schön anstrengend.
Ja, aber vielleicht wäre das auch den Twist, dass es so, Männer sind auch mal verletzt und haben Gefühle und so und müssen sich immer Hilfe holen.
Eine Seelsorger, Neue Deutsche Härteband, das fände ich dann vielleicht wieder gut.
Seelsorger könnte eigentlich auch der Name einer Neuen Deutschen Härteband sein.
Oder auch einer Black Metal Band.
Ja.
Die Seelsorge fände ich einen guten Black Metal Band Namen.
Soul Sorrow.
Das nicht, das klingt wie ein Item bei D&D.
Okay.
Zum Thema Neues Testament hätte ich halt sonst noch die Apokalypse des Johannes anzubieten. Da sind wir eher traditionell unterwegs mit Number of the Beast.
Ja,
natürlich.
Die ganze 666-Geschichte kommt da raus.
Die kommt da raus, genau. Die apokalyptischen Reiter oder die Four Horsemen natürlich. Dann mein Lieblingsapokalypse des Johannes im Metal ist ja immer noch Revelations von Manowar.
Nicht von Maiden das?
Nee, das ist ganz witzig. Das ist ja irgendwie so eine Pseudo-Kirchenlied-Hymne, die nicht so richtig so eine Referenz irgendwo hat.
Okay, interessant.
Genau. Und außerdem ist diese ganze Weltgerichtsikonografie aus dem Mittelalter auch sehr Metal, ne? Das ist ja auch das, Jesus sitzt auf so einem Regenbogen am Himmel und aus dem Boden kommen an der einen Seite, stehen die Toten auf und soinken so nach oben in den Himmel. Und auf der anderen Seite werden die Sünder von Dämonen gefressen. Und ein guter spätmittelalterlicher Maler hat sich natürlich bei den Dämonen am meisten Mühe gegeben.
Ja, ich muss jetzt nochmal gerade an den Garten der Lüste denken.
Von Hieronymus Bosch.
Ja, der ja, natürlich war Hieronymus Bosch noch total tief im Christentum verwurzelt und Eden ist auch mit dabei, aber da geht ja alles ab, ne? Und das ist, glaube ich, auch bei Plattencovern oder bei irgendwelchen Artworks und so weiter auch super oft verwendet worden, ne? Überhaupt tatsächlich so spätmittelalterlich bis Renaissance-Christentum ist eigentlich so, so super witzig auch als Sammelbecken für Themen, aus denen man Metal machen könnte.
Themen, ja, sie hatten viele Themen.
Du weißt, was ich meine, ich musste nur nach Worten suchen.
Ich habe auch so überlegt, die ganz viel Kunst aus der Zeit, religiöse Kunst eben mit vielen Monstern und Schmerzens-Jesi und
Jesi, Jesoi, Jesus, ist das nicht U-Deklination?
Ja. Jesusen, Jesen.
Jesus, Maria.
Ja.
Maria ist gar nicht so das große Thema, ist uns mal aufgefallen.
Ganz kurz noch zu den Jesen und apokalyptischen Reitern und all sowas, ist ja auch viel auf Metal-Covern.
Jesus ist viel auf Metal-Covern?
Nein, aber mittelalterliche oder spätmittelalterliche Frührenaissance Monster-Christentumskunst, sagt die promovierte Kunsthistorikerin.
Ja, okay, gut. Also bevor wir zu den kompletten Albernheiten hier versteigern, müssen wir vielleicht noch ein bisschen auch mal wieder
über das Musikalische reden.
Über das Musikalische, ja, wir haben es ja schon angerissen, ne? Die Orgel, das ist was glaube ich, viel Eindruck macht, immer als gewaltiges Instrument. Und auch wenn es ja auch nicht per se religiös aufgeladen ist, wo stehen die meisten Orgeln? In Kirchen. Ja. Deswegen wird es mit Kirchenmusik verbunden. Und deswegen ist das, wenn man sakrale Atmosphäre erzeugen will, machst du eine Orgel oder gregorianische Gesänge.
Genau.
Die einfach auch so den tierischen Marker haben, so, jetzt wird's christlich.
Jetzt wird's christlich.
Gina Wild 7, jetzt wird's christlich. Jetzt wird geheiratet.
Oh,
Running Wild 7, nein, schön. Running Wild haben sich nicht viel mit Christentum, ja, statt Gina Wild, Running Wild, witzig, ne?
Hat Gina Wild auch Nonnenpornos gemacht?
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir recherchieren das anschließend mal.
Okay.
Nein, ich wollte noch was sagen. Genau, der Marker, gregorianische Gesänge, jetzt wird's christlich. Aber es gibt dann doch noch darüber hinaus so ein ganz paar Sachen wie so dezidierte Musikstücke, wie Requiem oder Dies Irae von Mozart, was ja nun auch...
Weißt du was? Ich dachte gerade, du sagst Dies Irae von Motorhead.
Mozart Head, ja. Oh, gibt's das eigentlich schon? Mozart Head?
Mozart.
Oh.
Ja, egal.
Von wegen, wir werden jetzt weniger albern. Der Wein steigt uns zu Kopf. Der Herr gibt und er nimmt Gehirnzellen. Dies Irae, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das ist super oft, dass das auch als Songtitel irgendwie vorkommt. Ganz oft auch hat es keine musikalischen Anknüpfungspunkte, weil, soweit ich weiß, ist das der Tag des Zorns, ist auch was nicht notwendigerweise mit Mozart verknüpft ist, aber es gibt diverse Bezüge darauf.
Es ist eigentlich auch ein mittelalterlicher
Hymnus, glaube ich.
Ja, genau.
Man das, ne?
Also das Motiv ist ganz, ganz alt. Es gibt auch eine Band, die so heißt, ne?
Mhm.
Ja, auch wieder schön zu googeln.
Ja, und Bathory, Rage, Rotting Christ, Beyond the Black, Dark Moor, die kennen nicht so viele Leute, aber die haben das auch sehr schön musikalisch aufgegriffen.
Das ist nicht jetzt wird's christlich, sondern es ist auch jetzt wird's episch.
Ja, so ein bisschen, genau.
Wie eine schöne Hansi-Kirsch-Ansage.
Darüber hatten wir uns neulich auch noch mal ein bisschen unterhalten, ne? Dieses Intro von der Follow the Blind, Inquisition heißt es, glaube ich.
Ja.
Mit Pie Jesu Domine Donais Requiem.
Und jetzt braucht man das Geräusch, wie sich jemand so ein Brett vor den Kopf schlägt.
Ja, genau, ne? Man verbindet es mit Monty Python mit The Holy Grail.
Ja.
Auch wenn es vielleicht gar nicht notwendigerweise daraus kommt. Aber ich meine, Persiflagen von gregorianischen Gesängen sind auch so alt wie das Genre selbst vielleicht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die im 9. Jahrhundert unbedingt das Ganze schon persifliert haben.
Meinst du, da saß dann irgendwie so Bruder Ludus und hat so Spaßgesänge geschrieben?
Oder der Gerolf der Bauer.
Jetzt singen sie da schon wieder in ihrem scheiß Kloster.
Ja, aber auf jeden Fall ist es alt, das zu persiflieren.
Ja.
soweit es erlaubt war.
Ja. Wir haben hier auch noch Kirchenglocken stehen, die auch irgendwie gefühlt in jedem zweiten Metal-Song vorkommen.
Ja.
Also schon bei Black Sabbath, Regen, Kirchenglocken, los geht's.
Mhm.
Bathory, Enter the Eternal Fire, Metallica, for whom the bell tolls.
Mhm. Ja, Hell's Bells hatten wir schon erwähnt.
Maiden, Hallowed Be Thy Name, da sind wir übrigens auch schon wieder beim Vater Unser, das haben wir jetzt gar nicht so.
Ja, The Lord's Prayer, das ist eigentlich ganz interessant.
Dann habe ich auch noch Gorgoroth, die eigentlich auch nochmal ein Sorg, eigentlich auch Regen und Glocke wie Black Sabbath haben.
Ja. Ne, ich überlege gerade, wo das Vater Unser noch vorkommt oder vielleicht auch sowas wie das Glaubensbekenntnis.
Ja, ich kann das gerade aus dem Kopf nicht auf Englisch. Ich glaube, wenn du es auf Englisch steht, durchliest, wird dir es ganz, ganz oft auffallen.
Ja, Hallowed Be Thy Name kommt da raus, ne? Ja. Das hatten wir ja schon, ne? Und auch Kingdom Come, Thy Kingdom Come, eine ganze Band, die so heißt, ne?
Ja.
Und auch Manowar wiederum.
Genau. Ja, Manowar benennen sich super oft dieser religiösen und ganz billigen Begrifflichkeiten, um ihren Metal-Anspruch zu zementieren.
Hm.
Auch bei Kingdom Come geht es im Zweifelsfall um Metal und ein Kingdom of Metal und ein Kingdom of Steel. Und
ja. So. Musikalisch haben wir zu guter Letzt zumindest noch diesen einen exotischen Fall von Gospel, der bei Zeal and Ardor ja
Stimmt.
mit reingeflochten
ja.
ist. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Bands, die damit mal gearbeitet haben. Ist eigentlich auch interessant, weil es natürlich so in der Blues-Tradition, aus dem Metal
ja.
irgendwo mal herkommt, eigentlich auch einen Einfluss drauf haben
Total,
müsste.
Total, ganz, ganz stark.
Aber nun hat sich ja Metal von vornherein als eine super weiße Musikkultur etabliert und dann auf, ich sag jetzt mal, schwarze Kultur zu rekurrieren, ist vielleicht auch gut, wenn man es nicht als weiße Menschen unbedingt macht, so Stichwort kulturelle Aneignung,
ja.
kann man drüber diskutieren.
Musikalisches Blackfacing dann vielleicht auch.
Ja, also ich glaube, das würde sich für super viele Leute komplett unnatürlich anfühlen, entweder wenn sie aus Europa stammen
ja.
und damit einfach keine Berührungspunkte
ja.
haben oder wenn sie AmerikanerInnen sind und dann nicht Angehörige einer Baptistengemeinde oder so, wo Gospelchöre zum Alltag gehören. Und auch dann ist es, will man jetzt irgendwie den evangelischen Kirchenchor Neumünster mit in seinen Metal-Songs einbetten oder was?
Besser als wenn Arne und Bjarne aus Nordeuropa meinen, sie müssen jetzt Gospel machen.
Ja, genau. Schon eher so Dick Where You Stand bin ich auch dafür. Aber es kommt doch kein Mensch auf die Idee, das zu machen, weil das ist doch zu brav einfach. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch zu viel Anknüpfungspunkt und ganz so doll will man das jetzt irgendwie nicht machen, gerade wenn man in einer jugendlichen Sturm- und Drangphase ist.
Ich finde es gerade wiederum witzig, weil es ja trotzdem cool ist, Kirchenorgeln und Priesterroben zu machen im Metal.
Ja, wenn man jetzt vielleicht den evangelischen Kirchenchor Neumünster dazu bringen könnte, über ganz andere Dinge zu singen, als Hosianna und lobet den Herrn oder so und danke für diesen neuen Morgen.
Danke.
diesen guten Morgen oder diesen neuen Morgen? Egal.
und Kumbaya, my Lord, aber ich glaube, das ist auch kulturelle Aneignung. Aber
ja.
wir haben das im Konfirmandenunterricht und so oder im christlichen Kindergarten immer gesungen.
Ja, das ist halt auch so der brave Pastor mit der Wandergitarre,
ja.
ne? Ja. ja, aber das ist so unsexy und auch nicht Reibungspunkt genug. Ich frage mich gerade auch wirklich, wo kriegt Metal da noch einen Provokationsfuß in die Tür? Außer halt in Ländern, wie wir meinten, Polen, meinetwegen Griechenland oder so, wo Christentum einfach nochmal präsenter ist und vielleicht auch politisch aggressiver.
Ja. Wir haben ja jetzt auch nicht über Metal in islamischen Ländern gesprochen. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Religion natürlich.
Da könntest
auch.
Du vermutlich mit ernst gemeintem Christentum sehr viel mehr provozieren als mit antichristlichen Inhalten.
Ich glaube, dass du da auch mit Jesus is a cunt provozierst.
Ja.
Ne? Jesus ist ja auch ein
Isa ist ein islamischer Prophet, ja.
ja.
Natürlich.
Genau. Um nochmal zu einer leichteren Note zu kommen, wenn man übrigens gregorianische Gesänge, Orgeln, Regen und Kirchenglocken zusammenschmeißt, kriegt man nicht nur jeden dritten Metal-Song, sondern auch das Eingangsszenario des Undertakers beim Wrestling.
Okay, ja.
ja.
Der Undertaker hat ja aber auch eine Personifikation eines Totengräbers.
Ja, irgendwie so ein düsterer Typ. Also ja, auch Totengräber hat ja auch mal den Manager, der so ein bisschen als ja, so Bestatter verkleidet war und oft auch so eine Urne hielt und so ein weißes Gesicht hat und so.
Ja.
Aber es sind halt auch all diese Zeichen oder diese symbolischen Elemente, ohne dass da irgendwie groß Bedeutung da ist. Und ich finde, das ist beim Undertaker ist das so wirklich die Kulmination des Ganzen. Es ist einfach nur noch die Ästhetik und dahinter ist halt einfach nur ein Wrestler.
Ja.
So, und eben keine transzendente Ebene mehr.
Ja. diesen ganzen Komplex mit Beerdigung, Bestattung, Funeral, Doom und so weiter, den sparen wir uns noch mal ein bisschen auf, weil wir uns dafür auch schon mal eine Folge überlegt haben. Aber dass das natürlich auch mit dem Ende alles irdischen Ashes to Ashes, Dust to Dust, wie oft ist diese Zeile auch verwendet worden und so.
Ja, und ist auch logisch, wenn man es um Tod geht, dass man immer wieder den christlichen Begräbnisritus mit einem Sarg, einem Erdbegräbnis, mit einem Grabstein, dass das viel, viel, viel präsenter ist. Obwohl ja mittlerweile viel mehr Leute sich auch einäschern lassen.
Mhm.
Und es ja auch zum Beispiel heidnische Begräbnisse oft keine Erdbegräbnisse waren.
Mhm.
Ja, aber man nimmt halt dann doch die kulturellen Elemente, die man so kennt, um damit irgendwie zu provozieren oder zu spielen.
Das stimmt. Ich denke natürlich noch an den Bandnamen Crematory, aber ja. Ich habe noch einen super schrägen Gedanken dazu. Und zwar, wenn du wirklich der Kirche, der katholischen Kirche, nochmal massiv ans Bein pinkeln wolltest, dann könntest du das ganze Thema Kindesmissbrauch noch irgendwie aufgreifen zumindest. Du musst dich ja jetzt nicht als Ghost meinetwegen mit Ministranten auf die Bühne stellen und die komisch berühren oder so. Das,
Gott.
Nein, ich möchte niemandem das empfehlen. Das ist überhaupt nicht lustig. Aber das ganze Thema ist mir nicht geläufig, dass das irgendwo mal, also wenn dann höchstens mal irgendwie geschautet bei Belphegor irgendwie Childfuckers oder sonst was,
ja.
Ne?
Ich glaube, die Sache ist die, das ist einfach nicht der Raum dafür, weil Metal immer noch eine Show machen möchte, Metal sehr wenig ernsthafte Sozialkritik äußert.
Mhm.
Und in diesen ganzen Bands, mit denen wir uns jetzt befasst haben, das sind alles eher so, ja, so spaßige Showbands, auch wenn sie dabei böse sein wollen. Und da passt das nicht rein, sich jetzt wirklich so einem fiesen Thema, das dann da irgendwie noch mit in eher dieses spielerische Provokationsding mit reinzubringen.
Es ist auch viel wohlfeiler zu sagen, ja, ihr habt im Mittelalter die Inquisition und dann Hexen verbrannt. Spoiler, Hexenverbrennung war im Wesentlichen frühe Neuzeit und nicht mehr Mittelalter, aber jetzt habe ich auch mal klug geschissen. Jedenfalls sich auf so lange vergangene Sünden zu berufen und es wird ja auch nicht aufgemacht, die Rolle der katholischen Kirche im Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg ist mir auch nicht geläufig, aber wie du sagst, Realpolitik hat da herzlich wenig zu suchen.
Eine Sache, die ich eben auch noch dachte, ist, will Metal denn überhaupt noch so viel provozieren heutzutage? Und es geht doch gar nicht mehr um die ernsthafte Provokation, das ernsthafte wirklich den Stock in die Scheiße stecken, sondern es geht...
Was ist das für eine Redewendung? Den Finger in die Wunde legen, wolltest du sagen. Das Metal will nicht mehr den Stock in die Scheiße stecken. Hier habt ihr es zuerst gehört. In der nächsten Bibelübersetzung steht das drin.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht aus der Bibel. Auf jeden Fall. Oh Mann, ist Metal... Ich weiß nicht mehr, was Metal ist.
Metal will nicht mehr groß provozieren.
Ja, oder
ich glaube,
es will halt mehr spielen. Ja.
Come on, do something. Steck den Stock in die Scheiße. Egal.
Wir wollen eigentlich noch über christliche Metal-Musiker reden. Vielleicht tun wir das mal anders.
Ja, ich glaube, das kriegen wir schon noch ganz kurz hin.
Ja. Ja, es gibt viele Metal-Musiker, sind auch christlich. Fertig, aus.
Das hat ja auch eine besondere Bewandtnis, haben wir mal zusammengefasst, wenn Leute eine veritable Alkohol- und Drogenlaufbahn haben
den
in den
Stock
USA.
Viel in die Scheiße gesteckt haben.
Dann, gerade in den USA, wir haben es auch in Deutschland natürlich, Hilfsangebote sind ganz oft durch kirchliche Träger.
Ja.
Und dann bist du halt plötzlich wiedergeborener Christ und spielst Golf, wenn du vorher ein drogennehmender Schockrocker warst.
Ja.
Ich glaube, so ist das zusammengefasst für Leute wie Alice Cooper, wie wer noch? Wen haben wir da noch, die sich jetzt irgendwie so vage christlich bezeichnen?
Ich glaube, dass Rob Halford auch christlich geworden ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch bei den Reborn Christians ist, aber ich glaube, das ist dann auch so, ne, manche Leute hängen es mehr an die große Glocke.
Scheiße! Da hast du den Stock richtig in die Scheiße gesteckt schon wieder.
Investigativer Journalismus, hier wird der Stock in die Scheiße gesteckt.
Oh Mann, ist Christentum witzig. Ja.
Dass wir schon bei Minute 55 sind und niemand mehr zuhört.
Ja, ja. Ach, wer bis hierhin nicht zugehört hat, hat was verpasst, ja. Ich glaube, wir können jetzt aber tatsächlich einfach nochmal den Bogen schlagen. Ne?
Das ist keine Bibelmetapher.
Nee, das vielleicht nicht, aber...
Mir ist noch ein Musiker eingefallen, der Jesus gefunden hat, nämlich James Hetfield. Der hat auch ganz viele Jesus-Tattoos.
Das ist echt ganz schön interessant.
Ja, und der hat das schlimmste Tattoo der Welt, nämlich das Ford-Logo hier so am Arm. Und statt Ford steht da Faith.
Warum steht da nicht Lord? Das wäre viel witziger. Und James Hetfield so,
pass auf.
What have I done with my life?
Ja, morgen lässt er sich's umstechen.
Ja, okay. Schlagen wir dann doch einmal noch den Bogen oder die Brücke oder subsumieren den ganzen Plumperquatsch. Metal und Christentum, christliche Religion in vielen Facetten, überwiegend Katholizismus tatsächlich, haben sehr viele Anknüpfungspunkte aneinander, ob sie wollen oder nicht, musikalisch, ästhetisch und metaphysisch sozusagen. Und tatsächlich auch rein gesellschaftlich ist da auch einfach keine große Diskrepanz, denke ich mal.
Weil Metal auch immer noch aus der Gesellschaft entstanden ist und sich halt den Instrumentarien bedient, die da sind, also dem kulturellen Instrumentarium.
Ja, und trotzdem, ich würde weiterhin nach wie vor widersprechen, auf einem Metal-Festival zu missionieren oder da irgendwie einen Stand auch nur von einer ernsthaften kirchlichen Institution mit offenem Visier zu machen, das käme nicht gut an. Also es wird auch keiner angreifen, aber es würden Leute sich kaputt lachen und die verarschen wollen, denke ich, oder sie ignorieren.
Ja, es geht ja auch nicht darum, dass nur weil man diese kulturellen christlichen Aspekte aufgreift oder so, dass man deswegen christlich ist. Es ist nur einfach so, wie man eben auch andere Bestandteile unserer Sprache oder unseres kulturellen Inventars einfach benutzt.
Brüderlichkeit, ne? Was ja auch aus Brüdergemeinden und sonst wie und das Element des Bruders oder der Geschwister, was sicherlich auch eine tiefe christliche Verwurzelung hat und das ist auch total anknüpfungsfähig. Aber das geht, glaube ich, in Gemeinschaften, auch in säkulare Gemeinschaften
ganz weit über. Sonst sind wir gleich wieder bei Metal Monks.
Ja.
Metal-Kloster, also so ein Kloster nur für Metaller, das wäre so das Nächste nach Metal-Skifahren und Metal-Kreuzfahrt.
Full Metal Monastery.
Super.
Ja, Schweigekloster. Und die Konzerte sind alle sehr leise.
Schweigen ist das neue Brüllen. Für uns vielleicht auch jetzt.
Und damit covern wir jetzt nochmal John Cage mit 4:33. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich cover es natürlich nicht, ich laber ja einfach weiter. So, okay, wer bis hierhin zugehört hat, den segne der Herr und möge sich ein Glas Messwein oder Weihwasser oder klösterliches Bier genehmigen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Euer Blech-Podcast.